Essen ist neben dem Atmen und dem Schlafen so ziemlich das Alltäglichste und Selbstverständlichste, was wir Menschen tun. Und genau dort liegt der Hund begraben, weil wenn wir unsere Ernährung vernachlässigen, dann vernachlässigen wir eben auch uns selbst. Aber es geht auch ganz anders, sagt mein heutiger Interviewgast Cornelia Fichtel.
Sich Zeit zu nehmen fürs Kochen, fürs Essen, langsam zu essen und so weiter. Das hat, finde ich, total viel mit Selbstfürsorge zu tun. Mhm. Und das mache ich in der Regel dann, wenn ich mir wichtig bin.
Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich habe mit dem Thema Essen und Ernährung auch so meine Phasen. Einmal unheimlich gesund und im Einklang mit dem, was mein Körper braucht und möchte und naja, dann wieder gar nicht. Cornelia Fichtel ist Ernährungspsychologin und Coach und sie hat da ein wunderbares Mittel, um die Balance zu finden und sie nennt es intuitives Essen.
Kinder sind die schönsten intuitiven Esser, weil sie unbeeinflusst sind von der Werbung, von der Gesellschaft, von irgendwelchen erlernten Mechanismen. Hm. Und da geht es darum, dass ich das als Erwachsener auch kann.
Wie das geht und noch ganz viel mehr erfährst du in diesem Interview und ich hoffe, du kannst dir daraus ebenso viel mitnehmen, wie ich das getan habe. Ich finde nämlich, Cornelia hat da so einen lässigen Zugang, so ganz ohne Faustregeln oder dogmatische Vorgaben, die man ja da ganz oft hört, wenn es ums Thema Essen und Ernährung geht, ohne Diäten und ohne diesen lästigen Verzichtsgedanken. Aber es geht darum, zu lernen, auf deinen Körper zu hören und ihm eben all das zu gönnen, was ihm gut tut. Wenn dir das Gespräch gut getan hat, dann schreib mir gerne deine Gedanken dazu auf Instagram @jakob.horvath. Sag mir, was der Podcast in deinem Leben bewirkt, welche Themen dich interessieren und naja, ich freue mich sehr, dich da ein wenig besser kennenzulernen und von dir zu lesen. Wenn du 1000 First Steps supporten möchtest, dann wäre es richtig cool, wenn du einen Screenshot von deiner Lieblingsfolge in deiner Insta-Story postest und deinen Freunden davon erzählst. Und ich sage schon mal im Vorfeld ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt ist Cornelia dran mit Sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo Cornelia Fichtel, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Es war ja so, dass du eigentlich auf mich zugekommen bist vor einiger Zeit. Da war die virtuelle Konferenz von WooMentor, ein Mentoring-Netzwerk für junge Frauen, in dem ich als Mentor tätig bin. Und du warst auch bei dieser Konferenz dabei, hast meine Keynote gehört und hast daraufhin mir gleich ein Mail geschrieben, was ich super gefunden habe. Ich mag solche Initiativen sehr. Und man weiß ja nie, was sich daraus entwickelt, gell?
Ja, genau, richtig. Richtig, ja.
Und jetzt sitzen wir da und unterhalten uns heute über das Thema achtsames Essen unter anderem. Das ist ja so dein Steckenpferd, gell? Das ist, auf das hast du dich spezialisiert. Das ist deine große Leidenschaft auch. Mhm. Wenn man auf deiner Webseite ein wenig liest über dich und deinen Werdegang, kommt man drauf, dass du da ganz, ganz viel übrig hast für dieses Thema. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich? Du bist ja Ernährungspsychologin.
Genau.
Wie wird man das, nimm uns doch ein bisschen mit zurück in dein Leben, an dem du für dich entschieden hast, das ist es, das ist der Weg, den du einschlagen möchtest.
Also das ist eine total spannende Geschichte, weil auf der einen Seite war der Weg für mich ganz klar, relativ früh, und auf der anderen Seite gar nicht. Ich war in einer HBLA mit Schwerpunkt Wellness, hat das geheißen. Im Endeffekt ging es darum, Ernährung, Bewegung und Psychologie als Schwerpunkt im Schulunterricht zu haben. Und da waren schon immer diese Themen Ernährung und Psychologie da. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Gell? Gehst du in die Psychologie weiter oder gehst du eher in diese Ernährung weiter, Ernährungsberatung, Diätologie? Und dann sind im Ende sind dann am Ende von der Schulzeit sind zwei Dinge passiert. Das eine war, dass damals eine meiner zwei besten Freundinnen erkrankt ist an Bulimie und später an Magersucht. Und da habe ich mich begonnen, ganz intensiv mit dem Thema Essen zu beschäftigen oder Essverhalten. Naja, und das Zweite war, dass ich sowohl bei der Aufnahmeprüfung in Psychologie war und bei der Ernährungsberatung. Und bei der Ernährungsberatung ging es dann darum, dass man kochen muss, ja, im Unterricht. Und ich hatte 4 Jahre Kochunterricht und habe mir gedacht, na, also mir reicht's ja, nie wieder Kochunterricht bitte. Und somit war es die Psychologie. Und das war dann ganz klar. Und dann bin ich durch Zufall eigentlich in einer Klinik für Essstörungen gelandet. Und in so Kliniken oder generell in so normalen Ernährungsprogrammen oder Abnehmprogrammen oder wie auch immer man diese ganzen Programme nennen möchte, geht es immer um diesen lebensmittelbasierten Ansatz. Also du hast immer die Ernährungspyramide, die du hast, dann wird dir erzählt, was vielleicht gut ist und was nicht. Viele dieser Programme arbeiten mit Verzichtgedanken, also du darfst nur ein Stück Schokolade essen oder nicht so oft Pizza in der Woche. Und ich habe mir gedacht, so als Psychologin ist das ja total der verkehrte Ansatz, die Menschen irgendwie einzuschränken und zu zügeln und zu sagen, was man alles nicht darf. Ja, und selbst wenn man kein Verbot formuliert, wenn man sowas sagt wie, naja, wenn du einmal die Woche was Süßes isst, macht das ja nichts, dann ist es ja auch schon eine Einschränkung, ja, die zwar anders formuliert ist, aber ja. Und die Menschen können sich nicht dran halten, gell? Vielleicht kommen wir da später dann noch dazu. Und viele Menschen scheitern einfach. Das war in den Abnehmprogrammen, so in der Klinik. Also da habe ich dann gesehen, dass viele Patientinnen schon den 4. Aufenthalt hatten in Folge. Und ich habe mir dann gedacht, also irgendwas, was wir da jetzt tun, kann nicht so richtig sein. Ja. Und ich habe das dann halt in Frage gestellt. Gell? So, ist das der richtige Weg und warum schaffen die das nicht? Und es war immer so die Aussage, naja, du Cornelia, wenn die nicht die richtige Disziplin haben oder wenn sie nicht wirklich wollen, dann können wir auch nichts tun. Ja. Und ich habe mir gedacht, na, das ist ein falscher Ansatz. Und ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, quasi nach einem neuen Weg. Und für mich war so dieses achtsame Essen und die Körperintelligenz, die wir ja alle haben, der Schlüssel zu dem Ganzen.
Das klingt ein wenig, als wärst du da eingetaucht in andere Tiefen. Dass sozusagen die Ernährungspyramide und das, was man halt so landläufig weiß über, wie man sich zu ernähren hat, und da gibt es die Nährstoffe und das und das. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen oberflächlich, weil da ja natürlich der Faktor Mensch, der Faktor die Psyche, die alten Gewohnheiten und alle diese Dinge überhaupt nicht wirklich mit einbezogen werden. Und dann, wenn es nicht klappt, heißt es halt, na, der hat halt nicht genug Disziplin gehabt. Genau. Aber dass da vielleicht in der Vergangenheit Erfahrungen passiert sind, die ihm ganz, ganz schwer machen, da überhaupt dran zu bleiben. Das wird dann nicht wirklich mit ins Kalkül gezogen. Und ich finde das so spannend, was du gesagt hast, weil es ja ganz viel auch zusammenhängt mit Persönlichkeitsentwicklung eigentlich, oder?
Ja, total.
Wie hängt denn die Ernährung zusammen mit Persönlichkeitsentwicklung aus deiner Sicht?
Boah, das ist eine wirklich spannende Frage. Also ich glaube, dass ein gesundes Essverhalten, und das ist das, also die Sache, mit der ich mich beschäftige ganz viel, das heißt, sich vielseitig zu ernähren, sich die Dinge zu gönnen, die mir wirklich gut tun, ja, die meinem Körper gut tun, die vielleicht mir so ein Gefühl geben mit von wow, ich habe total viel Energie und mir geht's einfach gut, sich Zeit zu nehmen fürs Kochen, fürs Essen, langsam zu essen und so weiter. Das hat, finde ich, total viel mit Selbstfürsorge zu tun. Und das mache ich in der Regel dann, wenn ich mir wichtig bin. Das heißt, dieses Beschäftigen mit mir selbst und was ich brauche, was meine Bedürfnisse sind, wo meine Grenzen sind, hat einen ja, hängt einfach direkt damit zusammen. Mhm. Und bei den Menschen, die ich zum Beispiel betreue, die so ein emotionales Essverhalten haben, also die sich stark zügeln zum Beispiel beim Essen, so einen starken Verzichtgedanken haben, Kalorien zählen und dann vielleicht abends aus Langeweile essen oder aus Frust essen oder so, die haben alle eine Sache gemeinsam. Und diese Sache ist, dass alle anderen Menschen und der Job Priorität eins haben. Mhm. Ja, und sie selbst als Priorität kommen ganz, ganz hinten irgendwo dran. Ja. Und
deshalb wird schnell, schnell gegessen und nebenbei noch drei andere Dinge gemacht. Mhm. Und damit fehlt es dann ein bisschen an der Grundvoraussetzung eigentlich, um das zu essen, was mir wirklich gut tut.
Oder? Voll. Und dann kommt immer so dieses, naja, jetzt geht's nicht, weil jetzt ist gerade ein großes Projekt in der Arbeit oder jetzt sind halt die Kinder klein oder keine Ahnung, es gibt ja immer irgendwas im Leben. Mhm. Aber dann, wenn das vorbei ist, dann kümmere ich mich um mich und dann bin ich dran. Mhm. Aber dieses dann, das, weißt du, das verschiebt sich immer nach vorne. Jedes Jahr wandert dieses dann nach vorne und schlussendlich kümmert man sich dann nie um sich.
Ja. Ist das dann auch eine Wechselwirkung, dass man sagt, gut, einerseits erst wenn ich sozusagen diese Selbstfürsorge auch zur Priorität ernenne in meinem Leben, dass ich sage, ich kann ja nur das geben, was ich selber habe. Also wenn ich für mich selbst nichts übrig habe, wie kann ich mich dann wirklich in jemand anderen einfühlen? Aber ist es auch umgekehrt so, dass man sagt, erst wenn ich über die Ernährung auf mich achte, wenn ich meinem Körper den richtigen Kraftstoff zuführe zum Beispiel, bin ich in der Lage, überhaupt erst gewisse Gefühle wahrzunehmen, zum Beispiel in mir selbst, gewisse Dinge zu reflektieren, ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln. Wenn ich den ganzen Tag nur Schrott in mich reinstopfe, mir die Vitamine fehlen, damit mein Körper sich entwickeln kann, ich nicht klar denken kann, weil ich jeden Abend Alkohol trinke und all diese Themen, dann fehlt mir ja irgendwie auch das Werkzeug, um überhaupt auf diese, ich sag mal, diese höhere Bewusstseinsebene zu kommen, wo dann sowas wie Selbstliebe, Selbstfürsorge und diese Dinge eine Rolle spielen.
Ja, voll. Also gebe ich dir recht. Also ich glaube, dass das alles so in Wechselwirkung steht und es gibt halt verschiedene Wege, wie wenn man eine Wanderung auf einem Berg macht. Es gibt verschiedene Startpunkte, gell, wo man einfach starten kann. Und ich denke auch, also entweder ich beginne, mich um mich zu kümmern und dann verändert sich die Ernährung oder also genauso wie das Bewegungsverhalten und wie auch immer. Oder ich starte mit der Ernährung. Und also ich hatte selber ewig lang so einen Blähbauch. Ja, und egal, was ich gegessen habe, ich habe, mein Bauch war, seit ich zwei Zwillinge da drin und das schlägt auch auf die Psyche. Man fühlt sich dann auch total matt und K.O. Und ich kann es total bestätigen, ja, dass wenn man dann ständig diese Dinge vielleicht isst oder Dinge isst, die nicht gut gehen, dann ist man auch gar nicht in dem Mut, sage ich, in dem Zustand, da auch was für sich zu tun. Und wenn ich dann was esse, wo ich mir denke, boah, jetzt fühle ich mich so richtig gut, ja, und jetzt könnte ich nach dem Essen loslaufen und ich bin voller Energie, habe ich natürlich wieder einen Motivationsschub, wieder mehr für mich zu tun. Ja.
Mhm. Also das heißt, es existiert sowas wie eine Abwärtsspirale, wo sich dann quasi alles nach unten zu drehen scheint, aber die geht auch in die andere Richtung.
Ja, ja, voll, schön. Das ist eine schöne Metapher, ja.
Was ist denn dein Ansatz, um da die Richtung zu wechseln und die Abwärtsspirale in eine Aufwärtsspirale zu wandeln. Mhm. Wie gehst du es an?
Du meinst, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite? Oder?
Ja, genau. Also in deinen Coachings, deinen Kursen. Ja. Was ist so dein Ansatz? Ich habe nur gesehen, du hast einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Viele verschiedene Methoden kommen damit rein. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Coach, mit einem Coaching-Partner zusammenarbeitest, mit einer Coaching-Partnerin, was ist so ein erster Schritt, um mal gewisse Muster zu erkennen und dann zu sagen, so, und ab jetzt mehr Achtsamkeit beim Essen?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich, aber im Prinzip geht für mich mal darum, zunächst einmal die Basis zu legen. Das heißt, mir wirklich anzuschauen, wie lebt denn die Person? Ja, was ist die Person? Welchen Rhythmus hat sie? Wie ist auch das Essverhalten? Ist es so zwischendrin mal reingestopft, das Essen? Oder nehme ich mir Zeit? Mhm. Wie wähle ich denn das Essen für mich aus? Genau, und dann gibt es verschiedene Wege, je nachdem, was auch da ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Basis ist zu schauen, dass die Person für sich so eine Vielfalt und eine nährstoffreiche Mahlzeit man hat, dass wir ausschließen können, dass zum Beispiel Essanfälle oder diese schlechte Stimmung vom Essen kommen. Ja, weil viele essen zum Beispiel den ganzen Tag nichts, dann essen sie vielleicht irgendwas Süßes und dann am Abend haben sie Heißhunger. Und ich brauche nicht am Heißhunger arbeiten und sagen, boah, das ist da jetzt emotional, wenn es eigentlich deshalb ist, weil die Person jetzt vielleicht nicht so vollwertig ist oder ja, nährstoffreich ist. Mhm. Genau, und dann geht es ran, verschiedene Methodiken und Techniken zu lernen, wieder auf den Körper zu hören. Und da habe ich ganz, ganz viele verschiedene Achtsamkeitsmethoden, wo es dann darum geht, wie merke ich, was mir gut, wie merke ich Hunger und Sättigung. Ich habe viele Achtsamkeitsübungen dabei, die auf die mit Selbstvergebung zum Beispiel auch zu tun haben, mhm. Weil auch gerade bei dieser Diätmentalität oder bei diesen Essanfällen gibt es viele Selbstabwertungen, viele Selbstzweifel und sich da auch mal zu vergeben und zu sagen, hey, ja, ich hatte einen Essanfall und ich tue mir da gerade echt nichts Gutes, aber in dieser Situation, in der ich gerade war, war das irgendwie die einzige Option, die einfach für mich jetzt am besten geschienen hat. Also und sich da auch zu vergeben und zu sagen, ja, das ist ein Tool für mich, das jetzt zwar langfristig vielleicht nicht toll ist, aber in der Situation war es halt meine Option. Mhm. Ja, und so taste ich mich dann Schritt für Schritt nach vorne mit den Coaches.
Gibt es eine Übung, die du da empfehlen kannst, die man vielleicht auch jetzt zu Hause machen kann, wenn man jetzt zuhört und sagt, ja, das Thema irgendwie, da kann ich was anfangen damit, weil es beschäftigt mich auch. Mhm. Kannst du eine Übung empfehlen, gerade zu diesem Thema, was jetzt Selbstvergebung im Zusammenhang mit Essverhalten betrifft?
Mhm. Boah, das ist schwierig, weil viele Übungen angeleitet sind, aber Ich würde mal wirklich den Tipp geben, wenn ich eine Speise vor mir habe, ein Essen vor mir habe, mir das vielleicht wirklich auch schön anzurichten. Also sich wirklich zu überlegen, wie könnte ich das denn nur für mich jetzt schön gestalten? Weil oftmals im Restaurant ist man viel emotional befriedigter vom Essen zum Beispiel. Warum? Weil man sich Zeit nimmt, weil da eine Musik im Hintergrund rennt, weil man genießt, weil man alle Sinne involviert, weil das Essen schön aussieht. Mhm. Wenn ich diese Elemente zum Beispiel auf meinen Esstisch bringe, dann ist das erstens schon mal viel schöner für die Sinne. Es ist eben diese emotionale Befriedigung. Mhm. Und ich finde, es gibt fast nichts Wertschätzenderes, was man für sich selbst tun kann, als zu sagen, auch wenn ich jetzt alleine esse, ja, mit dem Partner ist es dann vielleicht nochmal einfacher oder mit Kindern. Aber wenn ich alleine bin, da für mich eine schöne Umgebung zu machen, und das kann man auch machen, wenn man in einer Partnerschaft ist, ne, dass man, wenn man mal alleine isst, sich auch sagt, hey, ich mache das jetzt nur für mich, ja, und stelle da Blumen hin und mache Musik. Ja, und dann würde ich raten, bei dem, was du isst, überleg dir mal, esse ich das, weil es jetzt vielleicht wenig Kalorien hat oder weil es als gesund angepriesen wird, oder esse ich das, was mir wirklich schmeckt und gut tut? Und das ist so ein Wow-Effekt für viele meiner Coaches, weil viele gar nicht so wirklich auf den Geschmack achten der Speise. Das ist ja ganz spannend. Wir rufen oft Geschmackserinnerungen aus dem Gehirn ab, anstatt wirklich von der Zunge quasi zu schmecken. Und da erleben ganz viele schon so Aha- oder Wow-Effekte.
Aber das bedeutet, dass ich dann vielleicht etwas esse, das mir eigentlich gar nicht so gut schmeckt, aber weil ich in der Vergangenheit sowas auch schon gegessen habe und da hat es mir geschmeckt, rufe ich diesen Geschmack ab aus der Erinnerung, anstatt dass ich drauf komme, eigentlich schmeckt mir das jetzt gar nicht so gut, wie ich geglaubt habe.
Ja, genau. Ja.
Das ist damit gemeint.
Genau, richtig. Mhm. Also wenn man zum Beispiel total gerne Spaghetti Bolognese isst und sich dann so auf die Spaghetti Bolognese freut und dann geht man in irgendein ein Gasthaus und isst halt Spaghetti und dann sagt man, boah, das ist so toll, weil man einfach diese Geschmackserinnerung abruft. Und ich erlebe das ganz oft, wenn ich in einem Restaurant esse, dass ich mir denke, schmeckt eigentlich jetzt nicht so gut. Mhm. Und andere Personen finden das ganz, ganz toll. Und wenn ich mal so den Input gebe, die versuchen mal zu schmecken, dann, ah ja, eigentlich komisch. Mhm. Ja? Mhm. Also wir achten da oft gar nicht mehr so drauf, muss ich sagen, ja, oft.
Mhm. Also da spielt das Wie eine ganz große Rolle. Jetzt sind wir noch gar nicht beim Was, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Also was sozusagen, wie finde ich denn heraus, was meinem Körper jetzt wirklich gut tut und was ist der beste Kraftstoff, wenn man so will, die besten Lebensmittel. Aber beim Wie interessiert mich in dem Zusammenhang auch, was du zum Beispiel persönlich davon hältst, beim Essen zu sprechen. Also da reden wir jetzt eh noch nicht vom am Handy sein oder im Fernsehen was anschauen. Ich glaube, das hat sich herumgesprochen, dass das nicht besonders gescheit ist, vor allem dann nicht, wenn man jetzt wirklich darauf achten möchte, was man isst und den Geschmack wahrnehmen und so. Aber beim Essen zu sprechen, es gibt ja, also gerade in Asien, in einem Zen-Kloster in Indien, und da wird einfach nicht gesprochen beim Essen und in anderen Traditionen auch nicht, weil die sagen, wenn du isst, dann isst du. Und dann bist du einfach zu 100% bei deinem Essen. Ja. Und das kannst du nicht, wenn du dich unterhältst. Mhm. Wie siehst du das?
Also ich glaube auch, dass das simultane Essen und Sprechen wirklich so eine Masterclass-Aufgabe ist. weil es total schwierig ist, sich auf den Geschmack zu konzentrieren, auf das Sättigungsgefühl, auf das, was ich jetzt gerne hätte, wenn ich spreche. Also ich glaube, dass man das durchaus kombinieren kann, aber ich muss sagen, also ich genieße das auch total im Stillen zu essen. Ich war auch zu Silvester auf so einem Yoga-Retreat und da gab es einen Raum der Stille in der Früh, wo nicht gesprochen werden durfte und einen Raum, wo gesprochen werden durfte. Und ich habe mich in der Früh auch immer für diesen stillen Raum entschieden und fand es einfach gigantisch und habe da für mich bemerkt, dass ich viel, viel schneller satt bin. Also ich habe das Ich predige das ja immer, ja, weil ich es weiß. Aber dort jetzt 7 Tage wirklich ausschließlich zu essen, in der Früh ohne Gespräche, das war nochmal so wow. Ja, also ich war so schnell satt, das war echt unglaublich. Und das ist das halt, was verloren geht, gell, diese Erfahrung. Und ja.
Also das heißt, man checkt eigentlich nicht, dass man schon satt ist, überisst sich dann dadurch. Und das liegt halt eben in erster Linie daran, weil man nicht bei der Sache ist, weil man halt irgendwo anders ist mit seiner Aufmerksamkeit als beim Essen.
Genau, richtig. Mhm. Richtig. Ich denke, dass das ja für viele einfach auch so ein Ritual ist, gell? Das ist ja schön, ich esse auch gerne in Gesellschaft, weil ich es einfach nett finde. Aber ich glaube, auch da darf man sich darauf committen, dass man nicht die ganze Zeit reden muss, sondern dass man auch einfach mal genießen kann. Und wenn man ein Gespräch führt, kann man sich auch mal zurücklegen, das Besteck ablegen und sprechen. Ja, also es kann auch ein anderer Ablauf sein.
Also quasi kurze Pause vom Essen, sprechen und dann wieder aus. Und jetzt wieder widme ich mich dem Essen, ohne bei ihm das Gewissen zu haben.
Ja,
ja, genau. Diese Art des Essens ist aber irgendwie, kommt mir vor, nicht ganz in Einklang zu bringen mit diesem schnellen Leben, in dem wir da so stecken, in unserem Alltag und auch in unserer Leistungsgesellschaft, die für solche Dinge kaum Zeit vorsieht, kommt mir vor. Also in Jobs, die sehr leistungsorientiert sind, ich meine, Mittagspause, sehr froh, wenn du eine hast. Ich meine, es ist gesetzlich irgendwo vorgeschrieben, aber in Wahrheit wird dann schon erwartet, oft, ja, dann isst du halt nebenbei so ein bisschen, holst du schneller Jausen, die Kantinen, was es da zu essen gibt, teilweise unter aller Würde. Wo siehst du denn da Ansatzpunkte, um das so auf ein bisschen auch eine breitere Basis zu bringen und auch das Bewusstsein zu wecken bei Menschen, bei Unternehmen, aber auch, wie unglaublich wichtig das eigentlich ist, darauf zu achten?
Boah, also ich war ja jetzt lange als Arbeitspsychologin auch tätig und habe da versucht, die Unternehmen auch ganz viel zu sensibilisieren. Aber ich glaube, dass auch jede Person für sich einfach darauf achten muss, eben ein Teil der Selbstfürsorge oder ja, und auch zu merken, weißt du, es tut mir ja auch besser. Also wenn ich gut genährt bin, wenn ich was esse, wenn ich mir da Zeit nehme, dann bin ich ja auch leistungsfähiger. Also schlussendlich glauben wir, wenn wir jetzt durcharbeiten und uns keine Pausen nehmen, dass wir dann so viel mehr schaffen.
Ja.
Aber das, was man halt auch in Studien oder Experimenten sieht, ist, dass man dann einfach für dieselbe Aufgabe dreimal so lang braucht. Mhm. Und so viel weitergebracht hat man dann auch nicht.
Okay. Ich würde gerne noch einmal darauf zurückkommen. Du hast vorhin das Thema emotionales Essen angesprochen. Als ich 7 Tage gefastet habe, also 7 Tage nur Säfte getrunken habe, ist mir das bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich mit Essen versuche, so irgendwo mich abzulenken. Mhm. Als würde man versuchen, so eine innere Leere stopfen zu wollen mit dem, was man in sich hinein stopft. Und eigentlich hat das gar nichts zu tun damit, mit Hunger oder dass ich jetzt tatsächlich was esse, weil mein Körper danach verlangt, sondern eher eben dieses emotionale Essen. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht mit deinen Coaches? Wo kommt denn das her?
Also ich mache wirklich die Erfahrung, dass sehr viele Leute, die emotionales Essen haben, also emotionales Essen ist jetzt wirklich, also von der Definition her wäre es nicht das Hunger zu essen, sondern weil eben bestimmte Gefühle im Hintergrund stecken. Mhm. Also häufig sind so Gefühle wie Traurigkeit, Ärger, Frust, Langeweile. Das sind so ganz starke Gefühle, wenn es dann ums Essen geht oder zum Essen kommt. Und also ich mache die Erfahrung, dass viele von diesen Personen nichts in ihrem Leben haben oder ganz wenig von dem im Leben haben, wo ich jetzt sagen würde, wow, also diese Aktivität oder dieser Ausgleich oder dieses Hobby, das gibt mir so viel. Und ich kann damit runterkommen und ich kann da Energie tanken. Ja, und viele Leute haben das nicht. Und ich kann das nachvollziehen. Ich hatte es auch lange Zeit nicht. Ich hab oft Dinge gemacht, aber keine Aktivität war so, dass ich mir gedacht habe, wow, ja, ich habe mich halt zum Sport gezwungen, weil... ja, um die Kalorien zu kompensieren, zum Beispiel. Ja?
Ja.
Oder weil ich schlecht gegessen habe. Aber wenn wir Dinge in unser Leben holen, die uns Energie geben, uns einen Ausgleich verschaffen, uns gut tun, dann reduzieren sich diese emotionalen Essanfälle schon gewaltig.
Mhm. Also man lenkt sich dann nicht ab mit der Gewohnheit, etwas zu essen, was man eigentlich weder braucht noch was einem gut tut, sondern ersetzt sozusagen diese Gewohnheit durch eine gesündere Gewohnheit. Zum Beispiel Musik zu hören oder eine Runde laufen zu gehen oder den besten Freund anzurufen oder was auch immer.
Genau, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man es 1:1 austauscht, weil das nicht funktioniert, weil all diese Verhaltensweisen, die wir so haben, sind ja doch angelernte Muster.
Ja.
Also ich habe das vielleicht in meiner Kindheit gelernt, dann sind das Automatismen, dann sind das Gewohnheiten, dann Essen führt ja auch zu einem tollen Gefühl. Also es gibt da ganz viele Ursachen, warum jemand emotional ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, mach das statt dem Essen, sondern nimm es einfach in dein Leben rein. Beginn dein Leben zu füllen mit anderen Dingen und Themen, die für dich gut sind. Und der Rest erledigt sich dann eigentlich automatisch, Stück für Stück.
Das sagt sich halt auch oft leichter, als es sich tut, habe ich das Gefühl. Weil irgendwo wissen tut man es eh, verstehen tut man es ja, aber es dann tatsächlich umzusetzen, ist dann noch einmal zweierlei. Was wäre der erste Schritt?
Der erste Schritt, das zu tun, also was ich jedem rate, dass ich immer, das ist so mein Standardding, in Österreich gibt es ja diese Volkshochschulen, ne? Die haben zum Beispiel diesen Kurskatalog.
Ja.
Und wenn ich diesen Kurskatalog hernehme oder diesen Kurskatalog von der Sportuni, da gibt es von A bis Z, also die verrücktesten Kurse und Angebote und Themen. Und ich sage, lad dir den runter im Internet oder schau dir den an und blätter den durch. Und alle Dinge, wo du sagst, hey, das klingt total lustig und witzig, das streiche ich dir mal an.
Mhm.
Und dann hast du so eine Liste und diese Dinge probierst du durch bei verschiedenen Anbietern. Viele haben so Schnupperangebote, ne?
Ja.
Dann probierst du das durch Und das, wo du merkst, hey, irgendwie taugt mir das, mach das beim anderen Anbieter nochmal und so taste dich vor und schau, was gefällt mir total gut. Und dann hat man so ein Stückchen auch mehr zu sich selbst gefunden, weil ich dann ja auch Dinge in meinem Leben habe, die ich für mich tun kann und wo ich zum Beispiel auch niemand anderen brauche. Also ich brauche dann auch keine anderen Menschen, die mir helfen, mich gut zu fühlen, weil ich dann zunehmend mehr die Power habe, das selbst zu schaffen. Und darum geht es ja eigentlich. Ne?
Hm. Dieses Self-Empowerment, wo du dich nicht mehr ablenkst mit was auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene Formen, sich abzulenken vom Leben und von der Fülle des Lebens eigentlich, sondern in die Kraft zu kommen, diese Fülle des Lebens selber wahrzunehmen und zu entfalten. Schön. Ein schöner Tipp, cool. Gleich mal den Volkshochschulkatalog herunterladen. Cornelia, jetzt haben wir viel gesprochen über das Wie. Mhm. Das Wie des Essens. Wenn wir zum Thema, was wir essen sollen, zu sprechen kommen. Mir ist ein Begriff ins Auge gestochen, der war intuitives Essen. Mhm. Vielleicht kannst du kurz einmal erklären, worum es eigentlich dabei geht beim intuitiven Essen und wie das damit mit der Frage zusammenhängt, was wirklich gut ist für mich. Weil ich glaube, da gibt es ja auch keine wirkliche ganz klare Antwort, die für jeden gilt, oder?
Genau, sehe ich auch so. Also beim intuitiven Essen, das wäre dasselbe wie das achtsame Essen, da geht es eigentlich darum, auf die somatische Körperintelligenz, so nennt man dieses Prinzip, im Hintergrund zu hören. Das heißt wirklich, auf diese Grundsignale zu hören, Hunger, Sättigung, Geschmack und wie fühlt sich das Essen an. Also wenn ich jetzt ein Brot esse zum Beispiel, das ich heute gekauft habe irgendwo und ich habe dann einen Blähbauch, da merke ich, das war vielleicht jetzt für mich nicht das Richtige. Ja, dann sollte ich vielleicht ein anderes Brot probieren oder von der Menge variieren oder wie auch immer. Und diese Signale einfach deutlich wahrzunehmen, darum geht es beim intuitiven Essen. Und wir sehen das bei Kindern zum Beispiel. Ja, wenn du ein kleines Kind hast, das am Esstisch sitzt und feierst zum Beispiel Geburtstag und das Kind lässt die Hälfte von dem Kuchen übrig und springt dann auf und sagt, hey, ich mag nicht mehr und läuft davon. Und die Erwachsenen schauen auf den Teller und denken sich, oh mein Gott, wie kann das Kind, das würde ich auch gern können, ja, einfach den Kuchen überzulassen hier. Und wenn man auf diese Signale hört, auf die Körpersignale, dann wie beim intuitiven Essen, dann passiert genau das. Kinder sind die schönsten intuitiven Esser, weil sie unbeeinflusst sind von der Werbung, von der Gesellschaft, von irgendwelchen erlernten Mechanismen. Mhm. Und da geht es darum, dass ich das als Erwachsene auch kann.
Ja.
Ich habe halt vielleicht verlernt, drauf zu hören, aber ich kann wieder lernen, drauf zu hören und das in den Vordergrund rücken.
Mhm. Und dann komme ich ja vielleicht auch drauf, was wirklich für mich und meine Ernährungsweise richtig und gut ist und was nicht. Unabhängig davon, was mir die Werbung erklärt, unabhängig davon, was mir irgendwelche Trends nahelegen. Mhm. Gibt es denn aber trotzdem sowas wie eine Basis, wo du sagst, okay, das, wenn man jetzt sich nährstoffreich ernähren möchte, wenn man schauen möchte, ich möchte meinem Körper all das geben, was er braucht. Gibt es da trotzdem sowas wie Grundregeln?
Also ich muss sagen, ich versuche von diesen Grundregeln deutlich Abstand zu nehmen, weil es immer ein richtig und ein falsch suggeriert. Aber das, was zum Beispiel für mich ganz wichtig wäre, ist, dass ich vielfältig esse. Also, dass ich nicht jeden Tag meine Kichererbsen mit, Kokosmilch esse, sondern dass ich heute mal das esse, dann später das und das. Und dass die Ernährung auch bunt ist. Wenn ich da alle Farben drinnen habe zum Beispiel, dann schaut das Essen auch gleich viel schöner aus und dann kann ich auch sicher gehen, dass mein Körper mit vielen verschiedenen Nährstoffen versorgt ist, weil jede Farbe, ich sage das jetzt mal so ernährungswissenschaftlich unkorrekt, jede Farbe einfach für andere Nährstoffe und Vitamine steht quasi, hat ja einen Grund.
Mhm.
Und wenn ich das mache, habe ich schon viel erledigt. Und ich würde schauen, dass es biologisch hochwertig ist und frisch eben auch ist. Also möglichst aus der Nähe und frisch zubereitet. Mhm. Also das wären, glaube ich, die Dinge, die wichtig wären. Und dass ich wirklich auch alle Nährstoffe halt auf meinem Teller habe. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich irgendwelche hochwertigen Kohlenhydrate habe, dass ich viel Gemüse drinnen habe, weil das ist das, was mein Körper braucht. Und ich finde, es ist eigentlich ganz logisch, wenn wir darüber nachdenken, was braucht unser Körper eigentlich am intensivsten jetzt so. Dann weiß ich, dass zum Beispiel die Vitamine, die brauche ich ja für alles. Ich brauche sie für Sehen, für die Haut, für verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper, für das Befinden, für die Stressreduktion, also für die Stressempfindung. Ich brauche für alles, was ich tue, Vitamine. Und das wäre für mich das Wichtigste, dass ich sage, hey, das Gemüse mit all den Vitaminen und Mineralstoffen und so weiter, das hat Priorität, weil das brauche ich ständig. Und genau, und das möglichst frisch und vielfältig.
Es setzt natürlich schon auch ein bisschen voraus, dass man sich ein gewisses Grundwissen aneignet, oder? Weil wenn ich nichts von all dem verstehe, dann bin ich immer darauf angewiesen, was mir irgendjemand erzählt. Und oft ist es halt dann eben die Werbung, das, was auf den Verpackungen draufsteht. Und da steht dann drauf Bio und steht dann drauf Low in Fat oder ich weiß nicht was alles. Und eigentlich sagt mir das aber überhaupt nichts darüber aus, ob das jetzt wirklich gesund ist oder nicht.
Ja, genau. Also das ist auch für mich ein wichtiges Element, wobei ich glaube, dass jetzt nicht jeder Mensch sich da so extrem reintigern muss. Aber ich glaube auch, wenn ich mir was Gutes tun will, dann muss ich mich einfach damit beschäftigen. Und da sehe ich das Problem in dem, was du vorher auch gesagt hast. Unsere Gesellschaft ist einfach so overloaded und gestresst und wir haben 100.000 Dinge. Und diese ganze Informationsflut, die auf uns zukommt, egal ob wir Radio hören, ob wir Werbeplakate sehen, die ganzen E-Mails, der Mensch hat einfach keine Kapazitäten mehr und muss schauen, was selektiere ich. Und so Dinge wie Ernährung, da gibt es eh die Regeln quasi und das spare ich halt aus. Und ich glaube, so wie du, dass das nicht anders geht. Aber es gibt da ganz einfache Strategien und Methoden, mit denen man oder mit denen ich auch gerne arbeite, um das auch simpel zu veranschaulichen und zu erklären.
Ja, das heißt, es geht ein bisschen darum, zu seinem eigenen Ernährungsexperten zu werden, ohne da jetzt bücherweise sich die Dinge rein da sich hineinfuchsen muss, aber einfach so gewisse, dem Ganzen einen anderen Stellenwert zu geben.
Genau,
ja. In dem Wissen, dass eigentlich mein ganzes Leben davon abhängt, in Wahrheit. Meine Lebensqualität, meine Konzentration, meine Leistungsfähigkeit und inwieweit ich in der Lage bin, mein Potenzial auszuschöpfen.
Genau, ja. Ich hab da ein ganz lustiges und schönes Erlebnis gehabt mit einer Klientin von mir und sie ist Diätologin. Und du hast ja das ganze Wissen um Ernährung und wie es funktioniert und das ist halt da, ja?
Ja.
Aber allein das Wissen hilft dir halt nichts, ist halt so, gell? Man muss ja die Dinge auch irgendwie anwenden können. Oder irgendwie für sich umsetzen. Und sie hatte mit dem Essverhalten halt, irgendwie war das nicht so rund und sie kam zu mir. Und sie hat zu dem Zeitpunkt alles abgewogen, was sie gegessen hat, weil sie hat halt in der Ausbildung dieser kalorienbasierte Ansatz, wo ich das Fett abmesse und die Kohlenhydrate abmesse und da ja nicht über meine Kalorien drüber zu kommen.
Ja.
Und ich habe zu dem Zeitpunkt zu ihr gesagt, weißt du was? Wir streichen das jetzt alles. Kein Kalorienzählen, kein Tracken, keine Waage, alles weg. Und ich habe ja diese Techniken der somatischen Körperintelligenz, also Hunger und so weiter, haben wir alles durchgenommen. Wir haben Übungen dazu gemacht. Und sie hat das alles angenommen und hat gesagt, sie probiert es aus. Und irgendwann in diesem Prozess hat sie angefangen mitzuschreiben, was sie isst. Und sie hat dann über mehrere Wochen so ein Ernährungstagebuch geführt. Und irgendwann war ihr langweilig und ihr ging es gut. Und sie hat begonnen, von dem Essen, das sie notiert hat, die Kalorien auszurechnen und den Nährstoffgehalt und was da, also von den Makros. Und sie ist dann im Nachhinein draufgekommen, dass genau das, wie sie sich ernährt hat, ja, genau sich deckt mit den Empfehlungen. Und das aus reiner, ich sage jetzt mal, Intuition heraus, ja, aus einem Körpergefühl, nicht weil sie das vom Kopf gesteuert hat, da geht es meistens schief, sondern weil sie auf ihren Körper gehört hat. Und ich finde, das, also das sagt eh schon sehr viel. Aber ich brauche mich nicht so viel damit beschäftigen, wenn ich so einen Grundstock habe und auf meinen Körper höre und mich darauf einlasse. Weil sie hatte ja auch Angst, oh mein Gott, wenn ich keine Kalorien zähle, dann esse ich ja voll viel und nur noch Blödsinn und so. Aber
Wow, das ist eine schöne Bestätigung, finde ich auch. Von man trägt alle Antworten eigentlich in sich. Trägt alle, der Körper kennt die Antworten. Du hast alles, alle Lösungen, alle Kompetenzen, die du für deine die Lösung deiner Probleme brauchst, trägst du in dir. Man muss nur lernen, wieder hinzuhören.
Genau. Und wir Menschen, ich finde, wir tendieren so dazu, durch unsere Bestrebungen alles messbar zu machen und aufs Papier zu bringen, dass wir so viele Dinge so kompliziert machen, weil es gibt so viele Dinge, die wir einfach nicht messen oder auf Papier bringen können. Also das sind einfach die Dinge, die uns als Mensch ausmacht. Und vielleicht ist es auch gut, das einfach mal so dabei zu belassen und nicht alles immer.
Ja. Ein Thema, das mich da jetzt auch noch interessiert, in dem Zusammenhang auch aus persönlichem Interesse heraus, ist das Thema vegane Ernährung. Ich habe gestern erst wieder die Doku The Game Changers gesehen, zum zweiten Mal. Es ist ein großartig gemachter Film, finde ich. Und ich selbst habe mich ein Jahr lang vegan ernährt und bin dann wieder umgestiegen. Also ich habe dann wieder begonnen, Tierprodukte zu, also kein Fleisch, kein Fisch, aber halt wieder zum Vegetarier sozusagen geswitcht und bin jetzt, merke ich, wieder an der Schwelle, wo ich merke, eigentlich tut es mir überhaupt nicht gut. Jetzt nach dieser Doku, die halt einfach auch diese Power sehr eindrucksvoll herzeigt, die in der veganen Ernährung steckt, möchte ich dich gerne fragen, ist vegane Ernährung für jeden Menschen geeignet? Gibt es Menschen, denen du davon abraten würdest? Wie stehst du grundsätzlich zu dem Thema? Jetzt mal rein aus der Perspektive des, was braucht mein Körper? Jetzt unabhängig von ethischen Überlegungen oder ökologischen Überlegungen.
Also, jetzt rein um deine Frage zu beantworten, glaube ich, ist es gut, sich die Frage zu stellen, was braucht denn eigentlich mein Körper? Braucht mein Körper Lebensmittel oder braucht mein Körper Nährstoffe? Und im Grunde braucht mein Körper Nährstoffe. Darum geht's ja. Wir verwenden die Lebensmittel nur, weil es leicht ist, den Leuten zu sagen, was ist ein Apfel oder ist zwei Eier. Das ist leichter für Menschen zu begreifen als die, weiß nicht, Nährstoffe in einer gewissen Milligramm oder so. Ja, ist so und so viel Milligramm von diesem und jenen. Also unser Körper braucht Nährstoffe, bestimmte Vitamine, Eiweiße, Fette, pflanzliche Fette und so weiter. Und woher wir diese Nährstoffe bekommen, ist ja unserem Körper völlig egal, weil mein Körper weiß ja nicht, was eine Milch ist. Mein Körper will das Eiweiß haben, ja, oder das Kalzium oder was auch immer da alles drinnen ist, ja. Insofern, ja, beantwortet das deine Frage?
Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das heißt, wichtig ist, dass du die Nährstoffe kriegst, die du brauchst. Und die kriegst du aber auch aus einer rein pflanzlichen Ernährung. Du musst nur wissen, wo du danach suchst.
Genau. Also ich glaube, wenn ich von veganer Ernährung rede, muss ich jetzt schon an dieser Stelle dazu sagen, dass das zum Teil ein sehr schwieriges Unterfangen ist, weil in der heutigen Zeit sehr viele Leute Unverträglichkeiten haben. Ja, also viele oder Dinge nicht essen. Ich habe mal eine Veganerin getroffen, die hat fast nichts gegessen, ja. Die hat keine Hülsenfrüchte, kein Soja, keine Nüsse, nichts. Also ja, und das war dann ein bisschen schwierig in ihrem Leben. Und viele Leute ernähren sich halt heute mal vegan, weil es in ist und weil irgendwelche Dokus rauskommen. Und da würde ich wirklich sagen, hier geht es zu einer Ernährungsberatung, weil um dich vegan zu ernähren, brauchst du einfach viel, viel Wissen über Ernährung. Hm. Vegetarisch finde ich jetzt, ist jetzt nicht so das Ding, aber bei vegan muss man da schon aufpassen. Aber grundsätzlich, ja.
Ja, also geht es wieder darum, seinen eigenen Weg zu finden, nicht irgendwelchen Trends zu folgen oder den Infos aus verschiedenen Dokumentationen, sondern achtsam hinzuspüren.
Genau, ja.
Und dieser inneren Stimme zu folgen, die dann schon weiß, was gut ist für dich und was nicht.
Ja. Also, und das, um das kurz zu ergänzen, das ist alles ein Prozess, ja. Und das ist, ich finde es so spannend, weil ich habe früher, wenn mir früher jemand gesagt hätte, Cornelia, du isst fast kein Fleisch mehr oder so, hätte ich gesagt, du spinnst ja. Hm. Weil viele meiner Lieblingslebensmittel oder Dinge waren früher einfach irgendwas Tierisches, muss ich halt so sagen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich mich eingelassen habe auf dieses Körpergefühl, desto mehr sind all diese Lebensmittel von meinem Speiseplan verschwunden. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, wow, wenn mir das wer erzählt hätte, ich hätte das nie geglaubt. Mhm. Und es ist halt immer so ein Experiment und man weiß halt nicht, wo es einen hinführt.
Ja. Also du ernährst dich vegetarisch jetzt?
Du, ich ordne mich jetzt ungern in eine Gruppe ein, weil das bedeutet, dass man dann genau so essen muss.
Ja.
Also ich esse Fleisch, das kommt sehr selten vor, äußerst selten sogar. Und wenn dann von einem Bauer, der selbst schlachtet und wo ich weiß, genau. Hm. Aber sonst hauptsächlich ja, vegetarisch.
Schön. Cornelia, wenn man sich von dir coachen lassen möchte, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie erreicht man dich denn am besten?
Ich glaube, am besten ist über meine Website. Das ist www.achtsam-essen.at. Ja. Da gibt es dann alle Informationen zu meinem Podcast, den ich habe, Achtsam Essen Podcast, aber auch zu den Coachings und zu den Kursen, die ich anbiete, um intuitiver Esser zu werden und emotionales Essen noch abzulegen zum Beispiel.
Schön. Ich stelle den Link in die Shownotes. Podcast kann ich übrigens sehr empfehlen an dieser Stelle. Und ich mag mich bei dir ganz herzlich bedanken fürs Gespräch und für die spannenden Einblicke in achtsames Essen und wie wir es nutzen können, um unserer eigenen Wahrheit, unserem eigenen Weg ein bisschen näher zu kommen.
Gerne. Du, ich danke dir. War total nett, auch das Gespräch. Es ist immer wieder spannend, welche Fragen da von dir jetzt gekommen sind. Das denke ich dann selber nach und denke mir, ja, das ist eine super Frage.
Ja, es überrascht mich manchmal selber, welche Fragen dann dazu kommen.
Super.
Ich danke dir herzlich, Cornelia.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram @jakob.horvath oder schick mir ein Mail an mail@1000firststeps.com. Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst, lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel, er soll dich weiterbringen, er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude bei deinen nächsten First Steps.